Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich beginne die Predigt mit dem Gebet. Ja, du großer Gott, ich danke dir, dass wir uns heute hier vor dir versammeln dürfen, dass wir heute Morgen Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Und ich bitte dich, dass du diesen Raum füllst mit deinem Heiligen Geist, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir das mitnehmen können und das verstehen können, was du für uns vorbereitet hast. In der Predigt, in der Anbetung, im Nehmen des Abendmahls, danke bist du hier bei uns. Danke erfüllst du den ganzen Raum, aber auch das ganze Haus, bist du auch bei den Kindern, die auch auf dein Wort hören heute Morgen. Und ich bitte dich, dass du auch bei denen bist, die nicht hier sein können. Sei du ihnen nahe, segnest du sie und gib ihnen Mut und lass sie deine Liebe spüren. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, heute ist der 30. April. Ein Drittel des Jahres ist um. Da erlaube ich mir, dir eine schwierige Frage zu stellen. Wie viele von deinen Neujahrsvorsätzen weißt du noch? Und an wie viele hältst du dich denn eigentlich noch am 30. April? Schwierig. Ich habe noch mehr schwierige Fragen mitgebracht heute Morgen. Die zweite schwierige Frage ist, wie ist Gott? Irgendwie unvorstellbar, unbeschreibbar. Und trotzdem versuche ich mir ein Bild zu machen, um es besser zu verstehen. Ich beschäftige mich mit der Heiligkeit Gottes momentan. Und wenn ich dazu ein Bild brauche, dann nehme ich meistens die Sonne. Die Sonne ist heiß, man kann nicht direkt in sie hineinschauen, weil man sonst geblendet wird, man kann sich ihr nicht nähern und trotzdem brauchen wir sie. Und als Christen haben wir eigentlich den Auftrag, Gott ähnlicher zu werden, so wie die Sonne zu werden. Das heißt, mehr beten, mehr Bibel lesen, ein besseres Leben führen, mehr Nächstenliebe, mehr in die Kirche gehen. Oft hört man eine Predigt, nimmt sich ganz viel vor und nach einem Drittel der Woche hat man die ganzen guten Vorsätze wieder vergessen, so wie am 30. April. Ich möchte heute einen etwas anderen Ansatz nehmen und auch auf eine andere Weise mich diesem Thema zuwenden. Dafür habe ich ein Zitat mitgebracht, das ihr sicher kennt. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer und Frauen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Das bringt es zum Ausdruck, um was es heute Morgen geht. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, was hat das jetzt damit zu tun? Wenn wir das umschreiben würden auf das Christsein, dann würde es ja heißen, wenn du ein besserer Christ werden willst, dann nimm dir nicht vor, mehr in der Bibel zu lesen, mehr zu beten und weniger Sünden zu machen, sondern entdecke die Sehnsucht nach dem dich liebenden Jesus. Das funktioniert bei mir am besten, wenn ich mir ein Bild vorstelle, wenn ich ein Bild mache, das in mir Emotionen weckt, das ich mitnehmen kann in den Alltag. Doch, wie könnte so ein Bild ausschauen? Ich habe vor einiger Zeit mich mit dieser Predigt begonnen zu beschäftigen und ich habe hin und her gedacht, vorwärts und rückwärts und es kam nie ein befriedigendes Bild heraus, bis ich einmal plötzlich, zack, wusste, was es sein könnte. Das Bild, und ihr könnt es vielleicht erraten, das mir in den Sinn gekommen ist, ist die Gemeinde als Braut des Lammes. Die Gemeinde als Braut von Jesus Christus, der gesiegt hat. Wir lesen das in der Offenbarung. Ah, hier haben wir noch das Schiff, haben wir ganz vergessen, brauchen wir nicht. Wir lesen das in der Offenbarung, wo das beschrieben wird, diese Hochzeitsfeier vom Lamm von Jesus Christus. Da steht: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, herrscht. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Sie darf sich in strahlend weißen Leinen kleiden. Und der Engel sagte: Schreib auf, glücklich sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Das beschreibt ziemlich am Ende der Offenbarung, als Jesus Satan besiegt hat und bereit ist, als König auf dem Thron Platz zu nehmen. Und es wird gerade im 21. Kapitel weitergeführt: Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Dann kam einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen mit den sieben Plagen getragen hatte, und sagte zu mir: Komm mit mir, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. Also das Bild, dass die Gemeinde die Braut von Jesus ist, das habe nicht ich erfunden, sondern das steht so in der Bibel. Und weil noch nicht Endzeit ist und das noch nicht passiert, ist ja eigentlich die Braut, die Gemeinde, die Verlobte von Jesus. Jetzt ist aber die Frage: Was ist denn die Gemeinde? Oder wer ist nun die Gemeinde? Ihr geht wahrscheinlich mit mir einig, wenn ich sage, dass wir hier, Krishona Gemeinde Bruck, ein Teil der Gemeinde sind. Aber ist denn die Gemeinde Jesus das Gebäude, das Programm, oder sind es nicht vielmehr die Leute? Und Jesus hat gesagt: Wenn zwei oder drei gemeinsam zusammen sind, dann ist er mitten unter ihnen. Dann ist das ja Gemeinde. Das heißt, es braucht nur zwei Leute von uns hier und wir sind Gemeinde. Und es spielt keine Rolle, wer es ist. Also heißt es, dass jeder von uns Gemeinde Jesus ist. Was aber impliziert, dass jeder von uns die Braut Jesus ist. Jeder von uns ist verlobt mit Jesus. Stell dir das bildlich vor. Jesus hat dich als seine Braut ausgewählt. Der unerreichbare Traumprinz, der wie die Sonne ist, der Superstar, den alle heiraten möchten. Dieser Jesus hat dich ausgewählt, um das Leben für alle Zeit mit dir zu verbringen. So wie der Traumprinz seine Traumfrau aussucht oder für die Männer der Mann seine Prinzessin aussucht. Und wenn du vielleicht an deine eigene Hochzeit denkst und das nicht mehr so positiv in Erinnerung hast, dann stell dir das ideale Bild vor. Oder wenn dir die ganze Situation mit Hochzeit und so schwierig ist, dann stell dir vor, du bist ein Sklave und du wirst freigekauft und adoptiert in die Familie von Jesus. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns ein Bild ausdenken, ein Bild malen, wie das sein wird an diesem großen Fest. Dass wir fühlen, dass wir nicht begreifen, sondern fühlen. Es geht um die Sehnsucht in uns nach Jesus und nicht darum, dass wir es verstehen. Und ich bitte dich jetzt, dass du das Bild dir vorstellst. Schließe dazu deine Augen und atme einmal ein paar Mal tief ein und aus. Das ist nicht Hokuspokus, sondern es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn du dich darauf dich konzentrierst, dass du dann besser Gefühle und Bilder aufnehmen kannst. Und nicht an gestern und an morgen denkst. Also schließ deine Augen und mal dir dieses Bild vor, wie du dich freust auf Jesus, auf die Hochzeit, auf das große Fest, du als Auserwählte, als Auserwählter. spüre die freudige Erwartung, die in dir aufkommt. Dieses Gefühl von Verliebtheit, die gespannte Erwartung, die Vorfreude auf dieses große Fest. Endlich völlig entspannt und erlöst sein können. Das Gefühl wollen wir mitnehmen aus der heutigen Predigt. Du kannst die Augen jetzt wieder öffnen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber ich schaue mich mal an. Wer bin ich denn schon? Wie kann Gott mich ausgewählt haben? Ja, das haben wir übersprungen. Gott hat dich geschaffen. Im Psalm lesen wir, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Wir haben Frühjahr, schau hinaus, die schönen Blumen, die Natur erwacht, junge Tiere entstehen, der Himmel, die Sterne, die Sonne. Gott, unser Gott ist ein Gott der Perfektion, der alles schön macht. Und weshalb sollte er dann bei dir gepfuscht haben, geschluddert haben? Weshalb sollte er bei dir versagt haben? Wer bist du, dass du Gott Fehler vorwerfen darfst, wenn du an dich selber denkst? Gott hat dich wunderbar gemacht. Du bist eine wunderbare Braut für Gott. Vielleicht sagst du jetzt, ja, ich bin ja schon schön gemacht, aber so wie ich mich verhalte, ist ja komplett daneben. Das ist extrem. Ich mache so viele Fehler, wie kann mich Gott da annehmen? An dieser Stelle bin ich froh, dass Simon mit uns den Römerbrief durchgearbeitet hat. Dort haben wir deutlich gesehen, wie wir nicht mehr dem Gesetz unterstehen, sondern befreit sind davor. Wobei der Römerbrief ist ja etwas schwierig und ich versuche immer bei diesen schwierigen Texten, Paulus hat diesen theologischen Text für die Ewigkeit geschrieben, dass in allen Kulturen und allen Generationen man sich davon ein Bild machen kann und das verstehen kann. Und ich habe das auch versucht zu transferieren in meine heutige Zeit. Und mein Bild vom Römer ist das Bild des Straßengesetzes. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man das Straßengesetz, das regelt den Verkehr. Da hat man Ampeln aufgestellt, die rot und grün sind. Und die Ampel schützt ja eigentlich mich, wenn ich darüber über die Kreuzung fahre. Und sie schützt auch meine Kinder und meine Oma, wenn die über den Fußgängerstreifen gehen. Und genau gleich ist es mit dem Gesetz. Es schützt mich. Und wenn ich das Rotlicht überfahre, dann kommt die Polizei und gibt mir eine Buße. Und schnell überlegen, ob wir das machen oder nicht. Ja, wir schauen uns den Römerbrief an. Sorry, jetzt muss ich schnell zurück. Genau. Im Römerbrief ist das geschrieben. Oh nein, sorry, ich beginne zurück. Also, nochmal zurück. Wenn wir das Straßenverkehr, das Straßenverkehrsgesetz, das regelt, wenn wir auf der Straße unterwegs sind. Jetzt haben wir gelernt im Römerbrief, dass wir befreit sind von diesem Gesetz. Dass Jesus uns befreit hat. Das lesen wir unter anderem in diesen Stellen. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Also Jesus hat uns vom Gesetz befreit, wie uns Simon das ausgeführt hat. Wie schaut das jetzt aus im Straßenverkehrsgesetz? Ich habe mir das vorgestellt als Bild, wie wenn ich diplomatische Immunität hätte. Diplomaten sind Leute, die ein anderes Land vertreten. Wenn ich einen CD für Good Diplomatik an meinem Auto habe und den Diplomatenpass dabei, ich fahre über ein Rotlicht dann, und mich die Polizei anhält, halte ich den Pass hin und sage, ich bin immun gegen das Gesetz. Es gilt für mich nicht mehr. Und die Polizei muss mich einfach fahren lassen. Und das Gleiche gilt auch für uns Christen. Wenn wir eine Übertretung machen, eine Sünde machen und Satan kommt und sagt, haha, ich habe dich erwischt, kannst du sagen, Moment, ich bin ein Kind Jesu. Natürlich kannst du dann beten und ihn um Vergebung bitten, Jesus. Aber du bist immun gegenüber dem Gesetz. Heißt das nun, dass wir tun und machen können, was wir wollen und jedes Rotlicht überfahren in unserem Leben? Natürlich nicht. Es ist absolut sinnvoll, sich an die Gesetze Gottes zu halten. Genauso sinnvoll, wie es ist, sich auch an die Verkehrsordnung zu halten. Denn wenn ich ein Rotlicht überfahre, laufe ich in Gefahr, dass ich jemand verletze oder selber verletzt werde. Weil was nützt mir mein Diplomatenpass, wenn da ein 40-Tonner Lastwagen kommt und ich mit dem Fahrrad unterwegs bin? Aber wir sind befreit. Und ich denke, diese Freiheit als Auserwählte von Jesus unterwegs sein im Leben, nicht mit dem Gesetz unterstellt, aber trotzdem das Gesetz einhalten zu können, diese Freiheit, die sollte uns Schwung geben im Leben. Zum Abschluss dieser Predigt möchte ich nun die Bilder zusammenführen. Stell dir also vor, du bist unterwegs, zum Beispiel mit dem Auto oder sonst. Du bist da unterwegs als Auserwählte, als Verlobte, als Verlobter zur Hochzeit mit dem Lamm. Dein Traumprinz, dein Mann, der wartet auf dich. Der hat Sehnsucht nach dir. Du bist unterwegs, du bist schön, du bist geschaffen für Gott. Und du bist immun gegen das Gesetz. Du bist frei, du bist freigesprochen. Du gehörst nicht mehr zu dieser Welt, sondern du gehörst zu einer anderen Welt. Wenn du jetzt unterwegs bist, was machst du dann? Was macht ein Verlobter, eine Verlobte vor der Hochzeit? Sie bereitet sich vor, ist ja klar. Vielleicht sie sucht sich schöne Kleider aus oder er sucht sich schöne Kleider aus. Man geht vielleicht zum Friseur, macht sich die Haare, Nägel schneiden, etwas Fitness, damit man noch in den Anzug passt. Man lernt vielleicht tanzen, vielleicht verändert man auch etwas sein Verhalten, vor allem für Jungs, die vorher alleine gewohnt haben. Und ich glaube, das ist das, wo wir auch unterwegs sind. Wir sind uns am Vorbereiten für diese Hochzeit. Wir verändern unser Verhalten. Wir verändern unser Sein, unser Denken. Aber nicht alles aufs Mal, sondern Schritt für Schritt. Keine Braut ist auf dem Laufband, macht sich die Haare, setzt das Make-up auf, probiert die Hochzeitskleider an und gleichzeitig übt sie noch die Tanzschritte. Niemand tut das, eines nach dem anderen. Das ist so das Bild, was ich dir gerne mitgeben möchte, auf dem Weg zur Hochzeit. Und du bereitest dich vor, Schritt für Schritt. Und zum Glück, wenn man heiratet, muss man nicht alles alleine vorbereiten, sondern man bekommt noch einen Brautführer. Und das hat auch Jesus gemacht, dieser Brautführer, der Heilige Geist, den er dir mitgibt. Der sich neben dich auf den Beifahrersitz setzt, wenn du unterwegs bist. Der dir Tipps gibt, der dir sagt, wo du anhalten sollst, wo du Pause machen sollst, wo du durchfahren sollst, der dich warnt vor Rotlichtern, vor schwierigen Situationen, vor gefährlichen Bereichen, der dich daran erinnert, auch mal wieder mit Jesus zu telefonieren, mit ihm zu beten. Der Heilige Geist als Brautführer unterwegs. Freue dich auf das große Fest und darauf, dass du als Braut dazu eingeladen bist. Genieße aber auch die Reise dahin. Als Christ müssen wir nicht nur in der Endzeit leben, wir müssen nicht nur denken, ah, alles ist nichts hier, wir leben dann nur noch am großen Fest. Aber als Christ müssen wir nicht den Sinn des Lebens hier suchen, sondern unser Sinn, unsere Bestimmung, unser Inhalt ist dort dann im großen Fest, wenn wir als Braut oder als Bräutigam dort ankommen und von Jesus mit offenen Armen empfangen werden. Denk noch einmal über dieses Bild nach. Und versuche es zu fühlen. Stell dieses Bild in deinem Kopf, in deinem Herzen. Mal es dir bildlich aus. Versuche zu fühlen, wie das ist, wenn du dort ankommst. Gott, der dich sieht, der dich auserwählt hat, dich persönlich, als seinen allerbesten Freund, seine allerbeste Freundin. Jesus, der den Rest seines Lebens mit dir verbringen will. Der die Ewigkeit mit dir verbringen will. Gott, der dich wunderschön geschaffen hat und der dich über alles liebt. Und die restlichen Tage deines Lebens bist du unterwegs zu diesem großen Fest. Du bist mit deinem Pass vom Himmelreich unterwegs. Das Gesetz verurteilt dich nicht mehr, Satan verurteilt dich nicht mehr. Du hast Immunität, du bist verbunden, du gehörst nicht mehr zu dieser Welt, du gehörst zu Jesus im Himmel. Und damit du nicht alleine reisen musst, ist der Heilige Geist immer bei dir. Als Brautführer, der den Weg kennt zum Fest, der weiß, was du brauchst, der dir hilft, dich vorzubereiten, der dich begleitet und dich leitet, der dich beschützt, auch wenn der Weg einmal durch ein dunkles Tal führt. Der dir zeigt, was wichtig ist. Halte dir dieses Hochzeitsfest mit Jesus dein ganzes Leben vor den Augen. Nimm das Gefühl mit, denn man sieht nur mit dem Herzen gut. Und wenn dich etwas an deinem Christsein stört, sag es Jesus, geh es aus Liebe zu Jesus und als Vorbereitung an die Hochzeit an und nicht als Pflicht oder als das, was du tun musst. Denn keine Braut sollte gestresst und frustriert zum Hochzeitsfest kommen, sondern freu dich auf das Fest, freu dich auf Jesus, freu dich, wenn du da ankommst und er dich mit offenen Armen erwartet. Wir hören jetzt ein Musikstück und du kannst einfach diese Gedanken noch etwas in dich einfließen lassen.